Guten Morgen zusammen. Ich freue mich, bei euch zu sein. Wir wollen miteinander zu Anfang der Predigt beten. Danke, Jesus, dass du da bist als König und Herr und dass wir in deiner Nähe sein dürfen. Es ist schön, bei dir zu sein und du hast Worte des Lebens für uns. Und wir bitten dich, Heiliger Geist, dass du uns jetzt öffnest und dass du das Hören und das Reden mit deiner Kraft und deiner Größe erfüllst. Amen. Stay strong, so habe ich das mal genannt, worum es heute Morgen geht. Stay strong heißt auf Deutsch einfach, seid stark. Und wenn man das, falsche Richtung. Wenn man das so eingibt im Internet, dann kommt sowas meistens als Antwort raus. Normalerweise hören wir dann vielleicht, sei stark, sei stay strong. Believe in yourself, glaube an dich selbst, glaube an dich. Du musst nur an dich glauben und gib niemals auf. Never give up. Stay strong. Das ist ein Neujahrsspruch vielleicht oder so ein Plakat, das man sich aufhängt und sagt, das gibt mir Power, das gibt mir Kraft. Ich will nämlich stark sein. Ich glaube, wenn man so rumgeht mit dem Mikrofon und fragt, womit kämpfst du, da antworten wir nicht gern, weil wir kämpfen nicht gerne. Wir wollen, dass das eigentlich gar nicht vorkommt. Aber es passiert. Und es ist halt etwas, was zu unserem Leben gehört. Und Paulus sagt einen ähnlichen Appell eben im Epheserbrief, stay strong, seid stark, aber er formuliert das anders. Er spricht davon, zuletzt seid stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewalten, mit den Herren der Welt, die über die Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Und deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten könnt und alles überwinden und das Feld behalten könnt. Zuletzt, finally, würden die Engländer sagen. Alles zusammengefasst, würde Paulus sagen, seid stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Paulus hat im Kapitel 5 davor und auch im Anfang dieses Kapitels über sehr viele Lebensbereiche im Alltag von uns Menschen gesprochen. Er spricht über Leitung in der Gemeinde. Er spricht über Unterordnung, über Dienen. Er spricht über die Familie ausführlich. Über Kinder, Eltern, über die Ehe spricht er. Er spricht über das Verhältnis von Mann und Frau, das Miteinander. Und im Endeffekt sind es die Bereiche, die wir gut kennen und wo wir immer zu kämpfen haben. Wir ringen damit, was Paulus da sagt. Das triggert uns manchmal, das nervt uns, das packt. Und wir haben so den leisen inneren Verdacht, wenn wir nicht so fromm wären, so kann man doch so nicht leben, oder? Aber Paulus hat es ja gesagt. Da spielen sich die Kämpfe ab, bei der Arbeit, in der Familie, in unseren Beziehungen, in der Gemeinde. Zuletzt, sagt Paulus aber, zusammengefasst, in all dem seid stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Er kennt diese Herausforderungen und er motiviert die Gemeinde jetzt nicht und sagt, nehmt euch dieses Jahr deshalb vor, besonders gläubig zu sein, besonders kraftvoll zu beten oder noch mehr zu tun, euch noch mehr anzusprechen. Sagt, seid stark, sei eben nicht, believe not in yourself, sondern seid stark im Herrn. Glaubt nicht an euch selber, sondern seid stark im Herrn. Das ist das, was er zusammenträgt. Er spricht von der Stärke im Herrn. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Und er spricht von der Macht seiner Stärke. Die Liebe ist die Macht des Herrn. Die Freude an Jesus und die Liebe, die er uns gibt. Wir leben ja in einer sehr moralischen Gesellschaft. Für uns Boomer ist das sehr seltsam, weil wir sind so groß geworden, dass man gesagt hat, wir wollen keine Moral mehr. Das hat man uns so beigebracht. Wir müssen frei alles tun und sagen und leben können. Und jetzt sind wir in der Situation, dass die Welt wieder völlig moralisch denkt. Es ist seltsam. Man kann nicht mehr alles sagen. da gibt es bestimmte Regeln, was du sagen musst. Wir unterwerfen uns einem Diktat der Mehrheit, das wird durch das Internet und all die ganzen Medien wird das gefördert. Wir wagen uns nicht auseinanderzusetzen, auch mit Außergewöhnlichem. Es gibt so ein Zeitalter, das nannte sich das viktorianische Zeitalter, das war das Ende 19. Jahrhundert, da war es ähnlich. Die Welt war chaotisch, aber sie war sehr streng moralisch. Da hat man nicht über die Themen gesprochen, die wir heute sprechen, oder nicht gesprochen. Da waren es andere, über die wir heute freimütig reden. Und in all dem sagt Paulus, wenn ihr all das zusammenfasst, eure Situation, eure Gesellschaft, in der ihr lebt, zuletzt seid stark im Herrn. Wir kennen einen anderen Weg. Diese Kämpfe und dieses Miteinander ausfechten dessen, was passiert in der Welt, das wird getragen von einem anderen Grund. Seid stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Nicht gegen Fleisch und Blut kämpfen wir, sagt er als erste Begründung. Er spricht so intensiv über die ganzen praktischen Dinge im Alltag, aber dann sagt er, aber wir kämpfen nicht gegen Menschen oder mit Menschen. Seltsame Aussage, das stimmt doch gar nicht. Wenn du einen Kampf hast, dann kämpfe ich mit mir selber, wie wir es eben gesagt haben, mit Fleisch und Blut. Oder ich kämpfe mit meinem Arbeitskollegen, weil der so faul ist. Was muss ich da für Kämpfe auskämpfen? Oder ich kämpfe um meine Gesundheit. Genau das ist doch unser Kampfgebiet. Und da haben wir auch mächtig Kampfgeist, wenn wir mit Menschen kämpfen. Wir kämpfen um Gerechtigkeit. Wir kämpfen um Geld. Wir kämpfen um unser Glück. Wir kämpfen um unsere Gesundheit. Wir kämpfen um Liebe, Ansehen und Ehre. Da tun wir alles, was möglich ist. Wir kämpfen um unsere Beziehungen. Und unsere Gespräche und unser ganzen Gedanken, die drehen sich um die Dinge, die Paulus ja auch angesprochen hat. Wieso sagst du dann, Paulus, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut? Wie viele Beziehungskämpfe kennen wir? Wie viele Kämpfe um Macht oder um Einfluss? Wie viele Kämpfe innerhalb der Generationen zwischen alt und jung? Paulus hebt das alles auf eine ganz andere, höhere Ebene. Er sagt, Menschen sind nicht das eigentliche Problem. Das ist schon schwierig für uns. Echt jetzt? Natürlich Menschen, oder? Du kannst doch nicht jetzt irgendwie alles vergeistlichen. Das wäre, als wenn man es auch wegschieben würde, oder? Es geht doch um ein konkretes Miteinander, was hier auch oft durch Kämpfe belastet ist. Wie gestalten wir Leitung, Einfluss, Macht? Wie gehen wir mit unterschiedlichen Generationen um? Mit der Rolle von Mann und Frau, von alt und jung? Was bedeutet dienen und herrschen? Und Paulus bringt in diese Fragen diese Ebene des Geistlichen hinein. Die Hintergründe, die uns oft fehlen. Wir kämpfen nicht mit Mächtigen und Gewaltigen. Wir kämpfen mit Mächtigen und Gewaltigen, mit Herren der Welt, die über die Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern und dem Himmel. Wir teilen diese Bereiche oft gern auf. Wir sagen, auf der einen Seite, das ist eben unsere Welt, die wir sehen, mit dem wir leben. So der Alltag, da ist die Menschen, die Arbeit, all das, was wir haben, die Beziehungen, unsere Kinder, unser Auto, unser Bankkonto, das ist die sichtbare Welt, in der wir leben. Aber wir wissen irgendwie, da gibt es noch eine andere und die steht daneben, das ist der andere Bereich, das ist die unsichtbare Welt. So sehen wir das. Und ab und zu kommt vielleicht so mal so ein Pfeil von drüben rüber und wir wissen, Jesus ist aus der unsichtbaren Welt in unsere Welt gekommen. Aber eigentlich denken wir, das steht so nebeneinander. Aber die Bibel beschreibt das eher so, dass es eine große, unsichtbare Welt, Ewigkeit gibt, sagt die Bibel. Und mittendrin ist dieser Teil, in dem wir leben, die Welt, die auch dazugehört, genau wie die unsichtbare Welt. Eine Welt, die Gott geschaffen hat, aber die wir sehen und greifen und in der wir leben. Wir trennen das gerne, als wenn es sich nicht berühren würde. Aber es gehört eng zusammen. Es gibt zum Beispiel eine Geschichte, in Daniel wird das beschrieben, Daniel betet in großer Not und Wochen später kommt dann ein Engel zu ihm und spricht ihn an, also ein Engel aus dieser unsichtbaren Welt, und begegnet ihm sichtbar und sagt ihm, Entschuldigung, ich bin zu spät dran. Ich wurde aufgehalten von dem Engel des Irans, wenn wir heute sagen. Der muss sich noch mit kämpfen. Aber jetzt bin ich voll und ganz da für dich. Und man spürt, wie hier so diese beiden Welten nicht zwei sind, sondern eins werden, sichtbar werden, auch für Daniel. Das ist das, wie die Bibel das auch sieht und deswegen auch Paulus das beschreibt. Menschen, mit denen kämpfen wir und ringen wir, aber eigentlich leben wir in einem viel größeren, mit Mächten und Gewalt, mit denen wir zu tun haben. Und das ist das, was oft für uns so ausgeblendet ist und deswegen oft so schwierig auch ist. Nicht alle Kämpfe kommen vom Bösen. Wir haben ein Ego in uns. Die Bibel nennt das oft Fleisch. Paulus nennt das Fleisch oder die alte Natur oder das, wo der Mensch im Mittelpunkt ist, auf dem Thron sitzt, das Ego. Dann haben wir die Welt mit ihren Systemen, mit ihrer der Gesellschaft, der Tradition, der Kultur. Und dann beschreibt die Bibel den Teufel, den Widersacher des Guten, des Bösen. Der Böse, die Lüge, der mit Lüge und Anklage und Versuchung unser Leben zerstören will. Die über die Finsternis herrschen, so sagt Paulus das hier. Es gibt in der Bibel eine Fülle von Namen für das, was wir so manchmal den Teufel nennen oder das Böse. Es gibt eine Fülle von Namen. Satan, Teufel, Luzifer, das Böse als grundsätzlich. Und in all dem merkt man, wenn man diese Namen so durchgeht, wie jeder Einzelne so eine besondere Magie hat, das Leben zu zerstören. Es geschieht oft listig, wie das auch Paulus hier sagt. Es geschieht oft mit Lügen, mit Halbwahrheiten, mit Anklagen, Verleumdungen, Spaltungen, Verführungen. Alles in diesem Ziel, wie Jesus daraus sagt, er ist gekommen, um zu schlachten und zu zerstören, das Leben kaputt zu machen. Der Versucher, der Feind, der Drache, der brüllende Löwe, der einschüchtern will, der Fürst dieser Welt, Belzebub, der Gott diffamiert. Es gibt viele Bereiche, die angesprochen werden, aber eins ist immer deutlich, die über die Finsternis herrschen, zerstören das Leben. Und das ist das, was die Bibel von vorne bis eben auch zu Paulus bis hinten beschreibt. Und wenn ich über sowas nachdenke, dann ist mein erstes Gefühl ein Unwohlsein. Also es ist so fremd, es ist weil es nicht so greifbar ist, so schwierig. Aber das Wichtige ist, dass wir das wahrnehmen. Nicht, weil wir uns irgendwie Angst machen müssten, sondern dass wir die Wahrheiten, die auch die Bibel beschreibt, erkennen. Das ist nicht Mittelalter, sondern das ist eine Realität, die mit dem Sichtbaren eng verknüpft ist. Die Autoren der Bibel gehen alle von derselben Grundannahme aus, sagt Mark Comer, es gibt einen wahren Schöpfergott. Und der hat das Universum und alles, was darin ist, geschaffen. Alles Sichtbare, aber auch alles Unsichtbare. Er ist einzigartig und niemand kann Gott das Wasser reichen. Und dann gibt es eine Vielzahl von Möchtegern-Göttern, unsichtbaren, aber sehr realen geistlichen Wesen. Das ist für unser Denken nicht so schnell verständlich. Wir kennen so drei Systeme, wie wir denken, so religiös, die wurden so von Theologen und von Religionsforschern, denke ich, so auch deutlich beschrieben. Es gibt den viele Götter, Polytheismus, viele Götter von gleicher oder ähnlicher Macht und Autorität. Die können alle was, sind wirksam. Und wir suchen uns einen aus und wir dienen ihm. So geschieht das in der ganzen Welt, so sagen wir. Die Götter sind nicht monogam, du kannst auch 2 oder 3 oder 50 haben. Wenn du halt besonders religiös bist, hast du viele. Wichtig ist, wir dürfen sie nicht wütend machen. müssen sie besänftigen. Das ist so das Wesen des Polytheismus. Und dann gibt es einen Universalismus. Es gibt da draußen irgendwo einen Gott, irgendwo im Universum. Nicht viele, aber einen. Nur einen. Und wer das ist, das kann man aber nicht so genau sagen. Es ist irgendwie das Universum oder das große Ganze. Es ist letztlich egal, zu wem du betest. Irgendwie führt alles zu dem Universum. Ob das jetzt der Allah ist, Buddha oder irgendein anderer Gott in dieser Welt oder irgendeine Sekte oder so. Alles führt letztlich zu diesem einen. Die Bibel sagt, es ist aber als drittes das Monotheismus. Es gibt einen Gott, der allein auch Gott ist. Hier gibt es keinen Platz für irgendwelche anderen Götter. Und der einzige Weg, um zu ihm zu kommen, ist Jesus Christus, der als Sohn Gottes in diese Welt kam. Es führen nicht viele Wege zu diesem Gott, sondern nur dieser eine. Das ist das, was die Bibel so deutlich, gerade das Neue Testament so deutlich beschreibt. In Jesus aber wird ja deutlich, wie Gott uns entgegenkommt, wie er in diese Welt, in diese sichtbare Welt gekommen ist. Es ist nicht nur, eigentlich müsste man besser sagen, Jesus, nicht, dass Jesus der einzige Weg zu Gott ist, sondern Jesus ist Gott, der zu uns gekommen ist. Und deswegen der Weg, der auch zum Leben führt. Das ist das, was die Bibel ist, beschreibt. Und egal, welchen Namen du diesen Göttern gibst, ob du wie die Bösen eben die ganzen Namen runterratterst oder irgendwelche Gottheiten in dieser Welt beschreibst, wir haben da viele Namen. Wichtig ist nur, die sind real. Durch Gottes gesamte Geschichte hindurch ist das auch das größte Problem für sein Volk, für Israel und auch für uns. Dass der Götzendienst oder der Dienst für andere Götter oder die, die sich so halten, für das Böse, dass das etwas ist, was zerstört. Der beste Kumpel vom Götzendienst ist die Ungerechtigkeit, die Israel immer wieder erlebte. Und das Schlimmste ist nicht, dass man Jahwe oder andere Götter anbetet, also Gott selber oder andere Götter, sondern dass man das meistens versuchte zu verbinden, Jahwe und. Und dagegen sind die Propheten im Alten Testament, und dafür ist auch Jesus aufgestanden. Der Dienst war es immer wieder, dass die Menschen zum einen wahren Gott kommen. Sagen, lass dir das Leben nicht rauben. Das ist der Hintergrund dessen, warum das so wichtig ist. Lass dir das Leben nicht rauben von dem Bösen, der nur kommt, um zu schlachten und zu zerstören. Sondern lass dich hineinnehmen zu diesem Gott, der das Leben schenkt. Psalm 82 ist so ein Psalm, der das so deutlich beschreibt. Gott steht in der Gottesversammlung, heißt es dort, inmitten der Götter richtet er. Und das macht deutlich, da ist der eine große Gott, aber es gibt daneben anscheinend kleine Götter. Und in dieser Versammlung steht Gott. Und ihr sagt zwar, ihr seid Götter, so wird da diskutiert. Ihr seid Söhne des Höchsten, doch wie ein Mensch werdet ihr sterben, wie einer der Obersten werdet ihr fallen. Stehe auf, Gott, so betet der Psalmist. Stehe auf und richte die Erde, denn du sollst zum Erbteil haben alle Nationen. Dieser Psalm ist so ein Psalm, der etwas ändern will, der hinführen soll zu einem Ende des Chaos, der Tyrannei des Bösen, der Tyrannei der Götzen, dass die Welt befreit wird. Und hier kommt Jesus ins Spiel. Wenn es auch sogenannte Götter gibt, sagt Paulus, im Himmel und auf Erden, wie es ja viele Götter und Herren gibt, so ist doch für uns nur ein Gott, von dem alle Dinge sind, wir auf ihn hinzu und ein Herr, Jesus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Jesus verändert die Statik, wenn wir mal sagen, für uns im Umgang mit dem Bösen. Der Götze ist nicht irgendwie ein gutes Ding, das uns zu wichtig wird, sondern es ist ein Repräsentant eines geistlichen Wesens. So beschreibt das die Bibel. Für Paulus bestand nicht die Gefahr darin, dass die Prioritäten durcheinander geraten, sondern dass uns etwas in Bann, in Haft nimmt, dass uns etwas zerstört. Und deswegen lass dich nicht auf die Zerstörung ein, sondern suche das Leben. N.T. Wright sagt, dass wir geben dadurch anderen Kreaturen und Wesen im Kosmos eine Macht und ein Ansehen, eine Autorität über uns, die wir unter Gott eigentlich über sie haben sollten. Wenn wir einen Götzen anbeten, egal welchen, geben wir etwas von der eigenen angemessenen Autorität über die Welt auf und geben es stattdessen einem Ding, was immer es auch sein mag. Wenn wir jetzt zurückkommen zu diesen ganz alltäglichen Dingen in unserer Ehe, in unserer Familie, bei unserer Arbeit, hier in der Gemeinde, unseren Begegnungen, unserer Beziehungen, die Kämpfen, die da sind, dann ist das Wesentliche und vielleicht für mich das Wichtigste, auch wenn ihr das heute festhaltet, dass wir wissen, da ist jemand, der will das zerstören. Der macht nichts anderes den ganzen Tag, als das zu zerstören. Und im täglichen Erwachsenenleben, so sagt es einmal David Foster Wallace vor Studenten, vor Absolventen einer Uni, da gibt es keinen Atheismus. Im täglichen Leben, da gibt es keinen Atheismus. Es gibt kein Nicht-Anbeten. Jeder betet an. Und die Wahl, die du hast, die einzige Wahl, die du hast, ist die Frage, jeden Tag die Frage, was betest du an? Wen willst du anbeten? Wer soll dir das Leben geben? Und da sagt Paulus, seid stark im Herrn, im Leben, der dir das Leben gibt. Sei stark im Herrn. Der Sohn Gottes kam, um die Werke des Teufels zu zerstören. So heißt es 1. Johannes 3. Und die Evangelien sind voll von Geschichten, wie Jesus das gemacht hat. Da sind Dämonen geflohen, scharenweise. Es gibt erstaunlicherweise im Alten Testament keine Geschichte über sowas. Da findet man nicht so Dämonenaustreibung oder so. Aber bei Jesus passiert das immer. Und man merkt, hier erhört Gott das Gebet aus Psalm 82, was damals gebetet wurde. Herr, steh auf, richte die Erde, denn du sollst zum Erbteil haben alle Nationen. Und Jesus ist gekommen, um diese Werke zu zerstören. Wie hat er das gemacht? Was hat Jesus gemacht? Er ist nicht wie Harry Potter mit einem Zauberstab durch die Gegend gelaufen, hat nicht so Blitze in die Welt, so blau-graue, dunkle Blitze, die dem Bösen es gibt so schöne Bilder, die man im Film so entwickelt, wie man dem Bösen entgegentritt. Jesus ist gekommen und durch seine Gegenwart musste das Böse fliehen. Er hat ja noch nicht mal was gesagt manchmal. Dann kamen die Bösen und sind geflohen. Die Gegenwart Gottes ist das, was dem Bösen entgegentritt, weil Gott eben Gott selber so in dieser Größe ist und niemand ihm widerstehen kann. Als Israel sich einen Gott gemacht hat, nachdem sie befreit wurden und in die Wüste zogen, da feierten sie diesen Sieg und dann war Mose 40 Tage weg. Er war auf dem Berg oben, hat die Gebote bekommen, aber sie wussten plötzlich nicht mehr, was passiert jetzt, was kommt jetzt. Sie hatten ein Leitungsproblem. Und da haben sie gedacht, wir müssen doch irgendwie jetzt was tun. Wir müssen einen Gott haben, der uns vorangeht. Und da haben sie sich ein goldenes Kalb gemacht, so wie alle anderen auch. Man hat sich einen Götzen gemacht. Irgendwer muss ja verantwortlich sein für das, was uns passiert ist. Also ein goldenes Kalb. Und in diese Zeit hinein, das gibt großes Theater und Gott ist ziemlich sauer. Da hinein offenbart sich Gott ihnen. Er sagt zum ersten Mal, wer er ist. Und da sagt Gott, und der Herr ging zu Mose, der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, Herr, Herr Gott, barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue, der tausenden Gnade bewahrt und vergibt Missetat, Übertretung und Sünde. Der bin ich. Jahwe, sagen dann die Israeliten, das ist der Herr. Und so offenbart sich uns Gott als der Barmherzige, als der Gnädige, als der Geduldige, als der mit großer Gnade. Und wenn er sagt, seid stark im Herrn, dann sagt er immer, seid darin stark, im Namen eures Gottes. Darum ist Jesus der Dreh- und Angelpunkt für diesen ganzen Kampf, den er beschreibt. Er hat nicht irgendeine spirituelle Militanz entwickelt, mit der er jetzt so auftritt, mit lauten, mächtigen, gewaltigen Worten, sondern deine Gegenwart vertreibt die Finsternis. Das Licht kommt in die Finsternis. Ich möchte das mal ein Beispiel deutlich machen. Petrus war einer, der hatte versagt. Er hatte Jesus verleugnet. Er hatte den tiefsten Schmerz, den man vielleicht erleben kann. Der Freund verrät einen. Sagt, ich kenne dich nicht mehr. Was tut das weh, wenn man so verlassen wird? Jesus hat das erlebt mit Petrus. Dreimal hat er ihn verleugnet. Und Petrus selber war so erschüttert über sich selber, weil er sich so stark wusste. Wenn einer gesagt hätte, stay strong, believe in yourself, Petrus hätte sich gemeldet. Und da hat er versagt. Und der Kampf schien verloren. Das ist ein Kampf, wenn du mit deiner Scham kämpfst, mit dem Verlust all dessen, woran du geglaubt hast. Ich bin nicht würdig. Da ist Jesus auferstanden und er begegnet ihm, aber das steht immer noch dazwischen. Und dann sagt Petrus, ich lasse es. Ich gehe fischen. Ich gehe wieder zurück an meinen alten Ort auf den See Genezareth. Wie begegnet Jesus ihm in diesem Kampf? Da ist anscheinend alles zerstört. Da hat der Teufel anscheinend sein Werk vollendet. Und Jesus begegnet ihn an diesem Morgen, als sie vom See kommen, ein bisschen enttäuscht und nass und frierend, damit, dass er ihnen nachgeht und auf sie wartet am Ufer. Und Jesus macht ihm Frühstück. Er deckt den Tisch im Angesicht des Feindes. Und er macht Feuer, damit ihnen wieder warm wird. Er erinnert an den Verrat. Dreimal fragt er ihn, so wie damals auch er gefragt wurde. Und am Ende aber ist eines ganz entscheidend wichtig. Er fragt ihn dreimal, liebst du mich, Petrus, liebst du mich? Lebe in der Macht meiner Stärke, Petrus. Lebe in der Macht meiner Stärke und das ist die Liebe, die ich für dich habe. Die ist viel stärker als jede Selbstvorwurf, jede Selbstkasteiung, die du dir auferlegst. Du musst nicht auf die Ersatzbank, du musst nicht irgendwie sich nochmal bewähren, sondern lass dich lieben. Und Petrus sagt das dann ganz bewusst, Herr, du weißt, du kennst alles, du kennst das Versagen, du weißt aber auch, ich liebe dich mehr als alles. Das ist das, wie Jesus dem Bösen entgegentritt, auch in uns, wenn wir ihn lassen, wenn wir ihn rufen, wenn wir uns im Tisch, wenn wir angesichts der Feinde einen Tisch decken, wie wir es gleich erleben werden. Die Freude am Herrn, das ist unsere Stärke. Und die Macht seiner Stärke, die liegt in seiner Gegenwart, in seiner Herrlichkeit. Nicht in unserem Vermögen, sondern in ihm, in Jesus selber. Er heilt die Wunden. Er bringt die Wahrheit in unsere Lebenslügen. Er bringt die Klarheit in die Anklagen, die andere über uns vielleicht erheben. Er heilt die Narben. Er lässt uns ganz neu erleben, wie wir in die Berufung finden, die er für uns bereithält, in die Autorität, die wir auch als seine Kinder und als seine Geschöpfe in dieser Welt haben. Und in unseren Stand als der Tochter oder als der Sohn des ewigen Gottes. Und darum sagt Paulus eben, darum zieht diese Rüstung an, die ihr dafür braucht. Paulus hat so täglich in dieser Zeit, als er den Brief schrieb, hat er täglich damit zu tun, dass römische Soldaten um ihn sind. Er war nämlich gefangen. Und die mussten ihn täglich bewachen. Die haben wahrscheinlich viel mit ihm gesprochen. Und er kannte diese römische Rüstung. Und er beschreibt jetzt dieses Bild von dem Kämpfer, dem Römer, mit all diesen Dingen, mit dem Schild, mit dem Schwert. Der Speer ist so nicht ganz das, was er nennt. Die Schuhe, den Helm, all das gibt der bestimmten einer geistlichen Bedeutung. Er sagt, das ist die Wahrheit, das ist die Gerechtigkeit, das ist das Evangelium des Friedens, das ist der Glaube, das ist das Heil und das Wort Gottes. Und in all dem merken wir, wie sich das zuspitzt auf Jesus. Denn Jesus ist unsere Gerechtigkeit. Jesus ist unsere Wahrheit, der Weg und die Wahrheit und das Leben. Jesus ist der Friede Gottes. Und von dieser frohen Botschaft wollen wir erzählen. Jesus ist der, der uns zusammenbindet im Vertrauen, im Glauben. Das Heil, das uns gesund macht an Leib und Seele. Das lebendige Wort Gottes. Seid stark im Herrn. So wie Gott sich dem Volk Gottes mit dem Namen zuwendet, so dürfen wir auch den Namen Jesus in dieser Weise für uns nehmen. Vers 18 sagt Paulus dann, nach diesen ganzen Dingen, sagt er dann, betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im Flehen für alle Heiligen und für mich. Wir sprechen den Namen Jesus aus in dem Bewusstsein, dass da seine Gegenwart hineinkommt in die Anliegen, in die Bitten, in das Flehen meines Lebens. Manchmal kann man nicht viel beten, kann nicht mit breiten Worten erklären, wie es einem geht. Und da sagt uns Paulus ganz bewusst, sprich den Namen Jesus, der dein Retter ist, dein Heiland, sprich ihn in dein Leben hinein. Manchmal ist es gut, einfach nur Jesus zu rufen und zu wissen, er kommt. Er ist da und er kämpft für dich. Er kämpft diese Kämpfe, die wir nicht wissen, mit den Excel-Tabellen oder mit den Dingen, die wir manchmal nicht begreifen. Manchmal ist es sinnvoller, nicht zu fluchen, sondern mal sagen, Jesus, ich komme nicht weiter. Wie viel Zeit wird mir hier genommen? Jesus, komm. Das sind Kleinigkeiten manchmal, aber das ist das, was Paulus hier bewusst sagt. Darin seid stark und darin werdet ihr stark. Denn es geht nicht um euch. Glaubt nicht an dich, glaub an Jesus. Und das wird dir ein Selbstbewusstsein, einen Selbstwert schenken, den kann niemand in dieser Welt erarbeiten. So wie Jesus im Namen des Vaters der Finsternis gegenübertrat und sie fliehen musste, so kommt das, so wird das auch uns geschehen. Manchmal ist es ein Kampf, manchmal geht es lang, es ist nicht immer schnell und einfach schnell weg. Manchmal müssen wir es zusammen machen mit anderen, müssen andere für uns eintreten. Aber das ist das, was uns im Gebet wirklich auch zur Verfügung steht. Am Donnerstagabend hatte ich plötzlich total die Knieschmerzen. Also ich bin 63, ja, Knochen sind nicht mehr so jung und so. Man merkt schon ab und zu, das zieht und so. Ich kann mich noch bewegen, ich kann noch Tischtennis spielen und so, alles gut. Aber manchmal habe ich so Knieschmerzen. Und das war am Donnerstag so extrem. Ich bin da ins Bett gehumpelt und mich hing, also es war spät abends, als das losging. Und dann habe ich mich ins Bett gelegt und gesagt, Jesus, ich brauche dich. Komm du da hinein in diese Knie, es ist dein Leib, es ist dein Knie, du hast es gemacht. Jesus, du bist mein Heil. Und dann konnte ich auch, weil ich mich ja nicht bewegt habe, gut schlafen. Und dann war es auch weg am nächsten Tag, weil ich gut geschlafen habe, natürlich. Aber mir war das so sehr bewusst, auch zu wissen, ja, diese Dinge, ich kann auch eine Schmerztablette nehmen. Aber diese Dinge will ich bewusst auch vor Jesus legen. Und wissen, er hilft mir auch im Kampf um meine Gesundheit. Ein anderes Beispiel war am Anfang des Jahres in Augsburg auf dieser Konferenz und da zum Beispiel der Bischof Bilz aus Sachsen gesprochen und er sprach davon, dass er einen Eindruck hat, wir haben so eine Generation, so meine Generation, wir haben über vier Jahrzehnte vielleicht so eine tiefe Ermüdung in all dem, was Mission angeht. Wir sind so eine missionsmüde Generation geworden. Wir haben so wenig erlebt, wir haben so wenig erfasst. Und das hat mich schon so getriggert und dann habe ich gedacht, was passiert damit? Was machen wir damit? Jetzt die Woche war Gebetswoche bei uns, Allianz Gebetswoche, einen Abend vorbereitet. Und da wollten wir für unsere Städte beten, für Friedberg und Bad Nauheim. Ich habe auch gedacht, ich glaube, es ist wichtig, dass wir diesem Geist der Resignation auch in diesem Bereich für unsere Generation einfach entgegentreten. Das hat so einen Eindruck, dass es wie so ein Ding, das uns lähmt. Und das ist für mich so ein anderes Beispiel, wie ich sagen will, Jesus, komm da hinein, dass wir mit all den negativen Erfahrungen, die wir vielleicht gemacht haben, mit all der Resignation, die wir in diesem Bereich haben, dass wir nicht aufhören zu glauben, dass du Menschen retten willst. Und dass wir in diesem Sinn auch nicht aufhören, etwas zu tun, was du willst. Vielleicht hat Gott eine Generation übersprungen, aber ich will mich davon nicht lähmen lassen, sondern ich will, dass das Leben auch durch das, was ich sage und tue, auch für andere weitergegeben wird. Es sind so zwei Dinge, so Beispiele, die uns deutlich machen. Auf vielen Bereichen merken wir, wie Dinge uns lähmen, zerstören, blockieren wollen, innerlich manchmal, eben der innere Schweinehund manchmal oder was wir alles, wie wir das nennen. Und dass wir lernen zu sagen, Jesus, komm du da hinein. Jesus, verändere du das, befrei du das. Wir wollen Raum schaffen für dich und für das, was du vorhast. Und das können wir im Gebet tun. Und das tun wir gleich, wenn wir miteinander Abendmahl feiern. Wir verkündigen den Tod des Herrn. Wir verkündigen das Leben, das er durch seine Auferstehung für uns bereithält. Wir verkündigen den Namen unseres großen Gottes. Und in dieser Weise dürfen wir wissen, dass das um uns herum, dass da Kämpfe sind, dass die uns zerstören wollen. Aber dass wir im Licht des Lebens, als Licht des Lebens hinein dürfen, wirken dürfen in diese Finsternis und in dieser Weise auch sicher sein dürfen und getragen sein dürfen. Amen. Lieber Herr, du siehst, wo die Dinge uns berühren, wo wir manchmal spüren, wie wir nicht vorwärts kommen, wie wir immer wieder den gleichen Kampf kämpfen, Herr. Wir sprechen da hinein, deinen heiligen, großen Namen. Wir sprechen deine Gegenwart in diese Situationen, die uns oft so müde gemacht haben. Und wir merken es manchmal gar nicht mehr. Wir bitten dich, dass du uns wach machst für das, was du vorhast. Dass wir sehen, was du willst. Wir bitten dich, dass du uns lehrst auch, die Dinge, die du uns an die Hand gegeben hast, die Gerechtigkeit, die Wahrheit, das Wort Gottes, dass wir in dieser Weise kämpfen lernen. Ja. Danke, dass wir jeden Moment in dir getragen sind und dass wir auch jetzt gemeinsam dieses große Geschenk feiern dürfen, wenn wir das Abendmahl austeilen und miteinander teilen. Du deckst den Tisch im Angesicht unserer Feinde. Du schenkst mir voll ein, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Amen. Ja, mit dem Tischdecken machen wir jetzt weiter. Wir wollen miteinander Abendmahl feiern. Immer das Handy, weil da ist die Losung drauf für heute. Die möchte ich gerne an den Anfang stellen. Da heißt es heute Morgen, Frieden mache ich zu deiner Wache. Frieden mache ich zu deiner Wache und Gerechtigkeit zu deiner Obrigkeit. Das ist das, was Jesus für dich ist. Der Friede Gottes, der über dich wacht, der über dir auch herrscht. Er ist die Gerechtigkeit deines Lebens. Nicht das, was Menschen denken, nicht was du über dich denkst, sondern die Gerechtigkeit ist Christus selber. Und er ist deine Obrigkeit, dein König, wie wir es eben gesungen haben. In dieser Gewissheit lädt er uns ein an den Tisch, den der König für dich deckt. Der König lädt dich ein, komm und lass dich von mir beschenken. Nimm auf, was ich für dich bereithalte. Was ich dir jeden Tag ins Herz legen will. Wir wollen einen Moment still sein und vielleicht auch das, was dir von der Predigt, von den Gedanken her gerade im Sinn ist. Lass das mal vor Jesus los, bring es ihm in dieser Gewissheit, dass er sich drum kümmert. wollen einen Moment still sein, auch unsere Sorge, also auch unsere Schuld, ihm kurz wirklich abgeben, sagen, du bist der Herr, du regierst, du kümmerst dich. Danke, Jesus, du bist treu und gerecht, dass du unsere Sünde, die wir dir genannt haben, unsere Sorge, die uns bewegt und fesselt, dass du das wegnimmst und uns befreist. Amen. Mit dem schlimmsten Kampf, den Jesus auch für sich selber kämpfen musste, in der letzten Nacht seines Lebens, der er verraten wurde, da nahm er das Brot. Er dankte und sprach, das ist mein Leib für dich gegeben. So oft du davon isst, tu es zu meinem Gedächtnis. Jesus für dich gebrochen. Und nach dem Mahl nahm er den Kelch und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund. Jetzt ist was Neues da. Jesus, dein Herr. Und so oft du davon trinkst, so tust zu meinem Gedächtnis, Christi Blut für dich vergossen. Er macht dich rein, er macht dich heil. Herr, wir danken dir für die Gaben, die du uns gibst. Wir strecken uns aus, unsere Herzen, unsere Hände, nach dem, was du für uns bereithältst. Herr, komm, begegne du uns, erfüll du uns. Wir wollen stark sein in dir und in der Macht deiner Stärke. Amen. Darf ich euch einladen? Dann darf ich euch einladen, aufzustehen. Und wir beten noch gemeinsam. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So kommt, alles ist bereit. Hier ist ein Tisch mit Wein und dort ist ein Tisch mit Traubensaft. Und ihr könnt gerne euch so um diesen Tisch sammeln.